wenn man darauf zurückblicken will, dann würde ich gerne sagen können, da gibt es in dieser Perlenkette des Erlebten, da gibt es mehr und mehr leuchtende Tage als die ganz dunklen. Ich wundere mich ein bisschen, weil ich denke, es ist doch eine Frage, die man sich vielleicht stellt, so zwischen 15, 20, 25 oder so. Irgendwann söhnst du dich schon damit aus, dass du sagst, du weißt es einfach nicht. Viel, was im Beruf ist oder sonst Sachen, die wichtig erscheinen, dann hat das alles so in Relation gesetzt und mir klargemacht, das und das und das, das ist alles nicht so wichtig. Das sind alles Dinge, die kommen und gehen. Wenn der Tod nahe ist, dann wird auch das Leben um vieles kräftiger und farbiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Ewald Ahrens. Hallo, Herr Ahrens.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu können.
Herr Ahrens, wir haben immer eine Frage, die am Anfang steht und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ständig, gestern Abend, würde ich sagen. Also das ist so, es begleitet mich mit Sicherheit schon immer.
Aber wollen Sie uns ein bisschen Kontext geben? Einfach so, fiel es sozusagen der Gedanke vom Himmel oder ist Ihnen, weiß ich nicht, irgendwas fast auf den Kopf gefallen oder wie kam
es? Ach so, Sie wollen auch noch Kontext. Ja. Na gut, das kriegen Sie. gestern habe ich darüber nachgedacht, dass ich als Kind, als Pfarrerskind auf dem Dorf viele Tote gesehen habe, weil das einfach noch so war. So Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war es so. Da ist der Pfarrer immer geholt worden, wenn jemand gestorben ist und praktisch als erstes. Und dann waren wir Kinder, ab einem bestimmten Alter warst du Kreuzträger und so und hast das so gemacht. Und dann war man einfach mit dabei bei der Aussegnung. Und ich hatte dann schon als Kind schon ein paar, noch einige Tote gesehen. Aber ja, wieso kam? Aber es war gestern auch nochmals deshalb so, weil ich mich mit dem, hatte ich mich unterhalten über meine Eltern, die vor einigen Jahren gestorben sind und man das Gefühl hat, man rückt ja selber nach. Dann ist man in der Generation, die dann so als nächstes dran ist, wenn alles ordentlich läuft. Ja. So könnte man sich das vorstellen. Und ich glaube, mein erstes Testament habe ich mit 25 gemacht. Und eben gestern war da, kam das Gespräch darauf und dann ist auch immer die Frage, wie möchtest, nicht nur wie du sterben möchtest, sondern vielleicht auch, wie möchtest du zurückblicken können? Und ich glaube, das ist schon ein zentrales Thema bei mir.
Aber wie kamen Sie darauf, mit 25 ein Testament zu machen? Das muss ich jetzt doch nochmal nachfragen.
Naja, ich war so zwischen 18 und 20, da war ich lebensbedrohlich krank, immer mal wieder, könnte man sagen. Also da war ich öfters auf der Intensivstation. Und dann überlegst du dir das natürlich schon. So, dann weißt du, du hast überlebt und das ist natürlich großartig. Aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, ich müsste mich damit beschäftigen, damit das auch nicht weg ist. Ja? Also ich habe immer dieses Gefühl gehabt, dass es vielleicht, ja, dass ich in irgendeiner Form so ein bisschen vorbereitet sein möchte, obwohl ich gar nicht weiß, wie das geht. Ja? Also letztlich, wie kann man sich denn wirklich auf den Tod vorbereiten? Man weiß ja nicht, wie er sein wird. Und man weiß auch nicht, wie es danach sein wird.
Ja, und vor allem, glaube ich, sind oft die, es ist jetzt meine kleine Erfahrung aus den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, die sich besonders auf den Tod versuchen vorzubereiten, sind eigentlich die dann am Ende auch nicht viel besser vorbereitet sind als alle anderen. Also sozusagen ist eher so eine, die sind die oft die besonders viel auch Furcht und Sorge haben und die fangen dann an, sich darauf vorzubereiten.
Ja, ach, ich glaube, also wirklich geht es wahrscheinlich nicht. Und ich denke, es ist ja etwas, was uns alle ereilen wird, irgendwann. Aber sich damit auseinanderzusetzen ein bisschen, ist ja überhaupt auch nicht schlecht. Es ist ja auch nicht so, als würdest du dir die Tage verdunkeln, sondern du weißt bloß, es ist endlich und umso dankbarer kannst du sein für das, was schön ist. Also ich weiß, es ist wirklich eine Binsenweisheit. Und es ist so, und es ist auch schon so oft gesagt worden, aber es ist vielleicht eine Binsenweisheit, weil es wahr ist.
Aber ich finde schon, dass es einem manchmal den Tag verdunkeln kann. Also es stimmt, dass es einem jetzt generell, glaube ich, nicht den Tag verdunkelt, weil das würde ja dann so bedeuten, dass man es, wenn man nicht drüber nachdenkt, nicht wüsste, sondern das glaube ich nicht. Der Mensch weiß es ja auch unterschwellig die ganze Zeit, auch wenn er sich nicht es bewusst macht. So. Aber ich glaube schon, dass manchmal, wenn man sich so das so ins Bewusstsein holt, dann kann es einen Tag verdunkeln. Das ist die Frage, ob das schlecht ist, weil man kann ja auch mal eine positive Seite haben, wenn der Tag so ein bisschen verdunkelt wird. Es geht dann bei der Literatur so, fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir gleich über ihr neues Buch reden, dass geht zwar nicht um den Tod, aber dann kommen ja auch Sachen vor, die irgendwie älter werden. Ich sag's gleich noch ausführlich. Und als ich es las, musste ich tatsächlich ein paar Mal weinen, was mir dann sozusagen zwischendurch ein bisschen den Tag verdunkelt hat. Aber es war natürlich nicht schlecht, weil so dann bestimmte Gedanken nochmal hochgekommen sind.
Also ich muss ja sagen, ich finde es ja immer schön, wenn jemand wirklich sagt, dass er bei der Lektüre geweint hat, dann habe ich wahrscheinlich entweder was krass falsch gemacht oder einfach richtig. Aber
ja. Also ich würde sagen, krass falsch war es in dem Fall nicht. Können wir gleich noch mal tiefer einsteigen, weil ich wollte Sie, ja, sagen Sie ruhig noch was.
Nee, Entschuldigung, das war eigentlich bloß, weil ich gerade darüber nachdenke, Sie sagen, dass es einem den Tag verdunkelt. Das mag schon sein, aber eigentlich finde ich, dass, sagen wir mal, schon ab einem bestimmten Alter vielleicht auch so ist, dass es auch etwas Tröstliches haben kann, sich mit dem Tod zu beschäftigen und zu sagen, gerade was sein Testament angeht, ja, dass ich dachte, die eine oder die andere Sache habe ich in Ordnung gebracht. Ich meine, meine Eltern hatten natürlich kein Testament und dann ist es auch so, dass mein Vater so zum Schluss hin sich nicht mehr um alles gekümmert hat. Und ich denke mir, ich zahle jetzt noch 4 Jahre nach seinem Tod, kommen so ab und zu Bescheide, Steuerbescheide von der Kirchensteuer, die ich immer noch nachzahlen muss. Und ich denke mir, was habe ich falsch gemacht? Oder was hat er? Er hat sich dann nicht mehr drum gekümmert und ich habe mich nicht genug drum gekümmert vorher vielleicht. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass meine Kinder oder die Nachkommen oder so, dass es so einigermaßen geordnet ist. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Wir reden da gleich noch weiter an diesen ganzen Punkten, die jetzt schon angesprochen wurden, aber ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal vorstellen, wer unser heutiger Gast ist, für alle, die es nicht genau wissen, wer Ewald Ahrens ist. Ewald Ahrens ist Schriftsteller und er ist Deutsch- und Geschichtslehrer. Er wusste schon als junger Mann, dass er Schriftsteller werden will und ist dann auch schon als junger Mann Schriftsteller geworden, hat das ganz lange auch mit Erfolg und mit ein bisschen besser werden und größer werden Erfolg gemacht und ist seit einigen Jahren einer der meistgelesensten deutschen Schriftsteller. Und jetzt am 16. Juni erscheint sein neuer Roman 5678, in dem es passend zu diesem Podcast zwar nicht um Sterben geht, aber um sowas Ähnliches wie die Vorstufe zum Sterben, um das Älterwerden.
Ich glaube, die Vorstufe, ich habe mal diesen schönen Satz gelesen, der Tod ist eine Krankheit, mit der man sich bei der Geburt ansteckt.
Ja. Deswegen, ja, man weiß nicht genau, es könnte natürlich auch das Jungsein, die Vorstufe zum Sterben sein, weil nicht alle Leben enden im Alter.
Ja, das ist so. Ich habe, einer meiner Brüder ist mit 28 gestorben und ich habe ihn jetzt um 30 Jahre überlebt. Und das ist manchmal ein komisches Gefühl. Aber vielleicht auch ein bisschen die Hinweis darum, warum das auch in meinem Leben so ist, dass ich mich doch immer wieder mit dem Tod auseinandergesetzt habe, weil du kannst das eben manchmal einfach nicht vermeiden und es bricht dann einfach ein.
Was ich jetzt gerade nicht gesagt habe, ist, dass Sie Jahrgang 1965 sind, also jetzt 60 Jahre alt. Sie haben November Geburtstag, habe ich nachgelesen. Genauso alt wie Ihr Protagonist in dem neuen Buch.
Surprise, surprise.
Surprise, surprise, genau. Deswegen, und dieser Protagonist Anton, ein Tänzer und Choreograf, sag ich mal, der hadert ein wenig mit dem Älterwerden. Und jetzt wollte ich Sie fragen, fühlen Sie sich denn alt?
Nein, ich fühle mich nicht alt. Aber vielleicht ist das so eine fiese Täuschung, ja, dass man denkt, ich denke an meine Mutter, die mit 70 mit dem Auto gefahren ist, rasant wie stets, ja, und dann fuhr vor ihr, also es war wirklich langsam und so, und sie wie immer aufgeregt und was weiß ich. Und dann hat sie irgendwann überholt, schaut so rüber, sieht eine Frau, die vielleicht 65 ist und sagt, eine alte Puttel. Ja, und da dachte ich mir, das ist genau das, man guckt selber wahrscheinlich aus seinem Alter heraus anders auf sich selbst. Also ich fühle mich nicht alt, aber mein Gott, vor 50 Jahren wäre es 60, schon alt gewesen. Mein einer Großvater ist mit 64 gestorben. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, sich entweder alt fühlen oder sich dem Tode nahe fühlen oder so.
Absolut, absolut. Ich bin jetzt nur drauf gekommen, weil ja natürlich, Sie haben ja Surprise, Surprise schon gesagt, als ich sagte, dass der Protagonist ungefähr so alt ist wie Sie. Das, ich habe mal halt irgendwelche Anlässe, es gibt es für das Thema, was man sich wählt für sein Buch. Und deswegen dachte ich, naja, dieses Nachdenken über das Altwerden oder Älterwerden, es wäre ja auch ganz selbstverständlich, wenn man 60 ist, jetzt unabhängig davon, ob man sich alt fühlt. Dann wollte ich mal so nachhören, wie Sie es hören, wie es so bei Ihnen ist. Also Sie sagen, alt fühlen Sie sich noch nicht, aber haben Sie das Gefühl, dass andere Leute Sie schon so ein bisschen als alt wahrnehmen?
Wenn meine Tochter alter weißer Mann zu mir sagt, dann natürlich. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel, ich bin seit 4 Jahren Großvater. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo du sagst, okay. Andererseits wäre es so gewesen, wäre mein Ältester genauso schnell gewesen wie ich, dann wäre ich schon seit 14 Jahren Großvater. Also ich bin mit 23 Vater geworden. Insofern.
Dann wären Sie ja schon bald Urgroßvater dann.
Ja, das kann ich dann bald, ja. Wenn Sie, ne, ja, aber es ist ein, das ist natürlich auch so eine Sache in der Gesellschaft, dass du denkst, okay, wenn du in den, wenn du diese eine Generation weiterrutschst, jetzt bist du Großvater, dann bist du auch eigentlich in dieser Kategorie alt. Also es ist nicht mehr jung, nicht mehr mittel, sondern tatsächlich alt. Vielleicht ist eins der Probleme, das wir damit haben, dass alt immer verbunden ist mit gebrechlich, schwächlich, krank, was auch immer und dem Tode nahe. Und das ist natürlich, zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Man ist dem Tod einfach viel näher. Ich weiß, 3/4 sind gelebt, auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht ist es jetzt gerade in einer Gesellschaft wie unserer, wo wir tatsächlich auch viel älter werden und wo dann 60 eben nicht mehr die Schwelle, nicht unbedingt die Schwelle ist dorthin, dass man sagt, okay, jetzt geht's wirklich in die Gebrechlichkeit, jetzt geht's wirklich talwärts und jetzt geht es tatsächlich auf den Tod zu. Noch habe ich das Gefühl, dass ich auf einer, ja, vielleicht eine schiefe Ebene, aber es ist schon noch so halbwegs eine Ebene, auf der ich mich bewege.
Ich habe mich jetzt gefragt, ob Sie so das festmachen können, ob es irgendwie ein Ereignis oder eine Jahreszahl, die man selbst erreicht hat, gab, in der Sie angefangen haben, darüber nachzudenken, dass Sie älter geworden sind und was älter werden bedeutet. Und vielleicht dann auch die Idee hatten, naja, irgendwann schreibe ich mal ein Buch darüber.
Ich finde, dass es so ein konstanter Prozess ist. Also eigentlich, ich denke, als meine Kinder, sicher, wenn die Kinder das Haus verlassen, und das ist jetzt bei mir schon ein paar Jahre her, weil ich eben so früh angefangen habe gewissermaßen, dann beginnst du schon darüber nachzudenken. Ja, dann sagst du, auf diese Lebensphase ist dann vorbei, die Kindererziehung, die Kinder sind groß und aus dem Haus und es wird etwas anders. Aber naja, vielleicht auch dadurch, dass man sich um die Eltern kümmert. Ich glaube, mit dem Prozess des Altwerdens setzt man sich eben wahrscheinlich sowieso immer auseinander. Also meine Eltern sind auf unterschiedliche Art alt geworden. Mein Vater war geistig frisch, aber ziemlich gebrechlich. Meine Mutter dagegen war körperlich sehr fit, dafür aber dement. Das war manchmal ganz witzig, weil meine Mutter ist Auto gefahren, wusste aber nicht wohin. Mein Vater saß daneben und hat ihr gesagt, wohin. Also es war so gesehen auch im Alter noch ein funktionierendes Duo.
Gut, es ist offensichtlich gut gegangen. Es ist nicht zu schlimmen Unfällen dabei gekommen.
Nee, es ist tatsächlich nicht. Sie ist wirklich noch gut Auto gefahren. Es war halt bloß so, dass sie nicht mehr wusste, wohin. Also, ja. Aber wenn man es ihr gesagt hat, hat das noch alles funktioniert. Und diese Sache dann, dass wir so sanft angeregt haben, den Führerschein abzugeben, ist auf erbitterten Widerstand gestoßen.
Ja. Es ist ja oft so, weil man dann ja auch weniger mobil ist, ganz eindeutig. Vor allem, wenn man nirgendwo wohnt, wo jetzt ständig die S-Bahn oder der Bus fährt, dann was soll man tun? Kann man in seiner Wohnung hocken.
Ja. Aber es ist eben schon so, dass sie, wenn man das dann auch mitbekommt, man sieht ja den Alterungsprozess der Eltern. Man sieht ja dann auch, dass dann irgendwann wirklich ein Punkt kommt, an dem der Bewegungsradius eingeschränkt ist, an dem du, auch selbst wenn du nicht krank bist, wenn du kein Krebs hast oder was weiß ich, ja. Aber dass sich dann trotzdem der Bewegungsradius einschränkt. Das geschieht sicher später als früher, aber es geschieht irgendwann. Und dann setzt du dich natürlich geistig damit auseinander, weil du weißt, das ist das, was dir bevorsteht. irgendwann. Und so weit kann man das dann eben nicht mehr wegschieben. Und deswegen ist 60 wirklich so eine Grenze gewesen, bei der ich dachte, okay, dann will ich mich jetzt damit auseinandersetzen. Ein erstes Mal.
Also in dem Buch, über das wir jetzt ja auch schon gesprochen haben, 5, 6, 7, 8, da geht es um jenen Anton, den Tänzer und Choreografen, der, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der aufgrund seines Alters in seiner Arbeit jetzt ein wenig aufs Abstellgleis geschoben wird und deswegen in eine Lebenskrise gerät. Und nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen. Und es spielt eine verflossene Liebe eine große Rolle. Da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es gibt auch ein paar Sachen, wo man dann sich denkt, naja, wie geht das aus? Und dann ist man auch gespannt, wie es weitergeht. Aber jedenfalls diese verflossene Liebe, die ist für ihn sehr prägend, auch obwohl sie sehr, sehr lange schon her ist. Und da kam ich ins Nachdenken darüber, wie viel eigentlich die Vergangenheit unser Jetzt bestimmt. Ja, also wie viel wir auch in unserem Lebensverstehen, in unserem Gegenwartsverstehen uns immer auf vergangene Dinge beziehen. Ja, also und Vergangenheiten kann einem ja so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil man denkt, ach, das war was Schönes. Aber dieses Lächeln ist eben so ein bisschen ein melancholisches Lächeln, weil es ja auch was Vergangenes, Schönes ist.
Ja, aber wir sind ja doch sehr stark auch ein Produkt unserer Vergangenheit. Also dessen, was wir schon gelebt haben, das wird uns, das formt uns ja. Also ich denke, wenn ich ans Schreiben denke, dann ist es so, dass ich gemerkt habe, um wie viel mehr man doch aus der Kindheit immer wieder schöpft. Aus der Kindheit, aus der Jugend, wie stark einen letztlich diese ersten 20 Jahre zum Beispiel doch prägen, die und zwar wesentlich prägen, auch für, vielleicht auch für dafür, wie glücklich man sein kann oder wie unglücklich man ist. Ich glaube, dass eine unglückliche Kindheit etwas ist, was man sehr, sehr schwer überwinden kann und was einen wirklich sehr lange auf manche Weise begleitet, auch wenn man dann eben seinen eigenen Kindern vielleicht eine ganz andere Kindheit geben will. Aber wir sind wohl das Produkt unserer vergangenen Erlebnisse und das bringt mich uns vielleicht so ein bisschen an den Anfang des Gesprächs zurück. Wenn man darauf zurückblicken will, dann würde ich gerne sagen können, da gibt es in dieser Perlenkette des Erlebten, da gibt es mehr und mehr leuchtende Tage als die ganz dunklen. Mhm. Und ja, und dann ist man wahrscheinlich schon einfach eine Summe des Erlebten.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Naja, und dieser Anton möchte ja dann auch die Vergangenheit so ein bisschen aufklären, weil diese verflossene Liebe ist ja auch mit einem Rätsel verbunden, um die Spannung noch ein bisschen zu hören. Es gibt ein Rätsel, was sich dann tatsächlich irgendwie auch aufklärt.
Zum Glück.
Zum Glück, ja. Ich hatte auch zwischendurch dann Sorge, dass es sich nicht aufklärt.
Aber oh nee, das ist ja nicht fair. Das ist ja nicht in Ordnung. Also ich finde, wenn man schreibt oder so und man beginnt irgendwo mit einem Rätsel oder so, dann gehört es sich eigentlich schon so, dass du es auch aufklärst. Also das fände ich als Leser auch so unbefriedigend.
Das stimmt, ja, weil es gibt ja auch manche, also die Erwartung des Lesers ist natürlich, dass es sich aufklärt. Und es ist natürlich manchmal auch ganz schick, die Erwartung des Lesers zu brechen und zu sagen, okay, jetzt gerade deswegen kläre ich es nicht auf. Man muss das dann irgendwie anders auffangen. Ja, es klärt sich jeweils auf und ich war auch froh darüber. Also jedenfalls, man wünscht sich ja auch, da kam ich jetzt gerade drauf, so ein bisschen auch die Vergangenheit in Ordnung zu bringen, ja, um vielleicht sozusagen auf so eine Art von geordnetem Fundament zu stehen, ja, weil wenn die Vergangenheit rätselhaft ist und das hört man ja auch oft von Leuten eben, die Menschen verloren haben, wo man nicht weiß, was aus denen geworden ist und so weiter, also sozusagen, wenn die Vergangenheit irgendwie so im Unklaren ist, dann lässt es einen auch die Gegenwart so ein bisschen ins Unklare.
Ja, ich glaube schon, man hat ja, mein Gott, das ist so eine Sache, die ja uralt ist. Man liest es ja immer wieder, dass dann Menschen, die auf dem Sterbebett lagen oder so, dann nochmal gesagt haben, ich möchte das und das in Ordnung gebracht haben. Das ist ja so ein Klassiker, ja, dass man sich denkt, das und das hätte ich jetzt noch gerne in Ordnung gebracht oder abgeschlossen. Leider nimmt der Tod da ja nicht mehr Rücksicht drauf. Manchmal wird man dann einfach rausgerissen. Ist ja auch sehr oft so. Aber dieses Gefühl, Sachen in Ordnung bringen zu wollen, bevor man stirbt, ist wohl auch so ein Movens, ne? Das einen dazu bringt, vielleicht jemanden anzurufen, den man lange nicht angerufen hat. Oder ich glaube schon, dass das so ist. Auch bei Leuten, die wissen, ja, sie sind unheilbar krank, da gibt es das schon auch. Das, nicht bei allen natürlich, weil wenn du damit beginnst, dann gestehst du dir ja auch ein, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt damit anfange, dann bin ich tatsächlich dem Tode geweiht oder so. Also das ist der andere Effekt vielleicht.
Mir fiel jetzt gerade so eine kleine Geschichte ein aus einem Buch, was ich mal gelesen habe. Das heißt, dieser Mensch war ich, und das, ich glaube, so heißt es. Und da hat eine Frau Interviews geführt mit Leuten, die im Sterbebett lagen, und hat sie immer gefragt, was die denn jetzt eigentlich so im Rückblick noch so denken, jetzt kurz vor ihrem Tod. Und da war also eine Frau, die war Kassiererin in einem Supermarkt. Das ist ewig her, dass ich es gelesen habe. Und die hat sich immer gefragt, es gab diesen einen Kunden, der kam immer, fast jeden Tag, und der war so ein älterer Mann, immer Katzenfutter und Windeln gekauft. Und sie hat sich immer gefragt, warum kauft er Katzenfutter und Windeln jeden Tag? Und dieses Rätsel hat sich aber nie aufgeklärt. Sie hat sich nie getraut, ihn zu fragen. Und dann hat sie noch im Sterbebett darüber nachgedacht, warum.
Super, vielen Dank. Ist ein weiteres Rätsel, mit dem ich mich befassen muss. Denn darüber denkt man doch wirklich nach. Denkt sich, okay, Moment, warte mal. Ja, es wird einem ja erst auf den zweiten Blick bewusst, dass man merkt, wie bizarr das ist. Ja. Aber
es ist halt so, weil man das große Rätsel des Lebens wird man nicht lösen können. Also diese Frage, warum bin ich eigentlich da und so, und wo gehe ich eigentlich hin?
Damit beschäftigen Sie sich noch.
Ja,
deswegen. Das hört auf, wenn Sie älter sind.
Ich meinte, deswegen sucht man sich sozusagen so ein Ausweichrätsel, ein kleines, was man vielleicht auch lösen kann.
Okay, nee, jetzt nochmal zurück. Das interessiert mich jetzt. Sie knabbern an der Frage, warum bin ich da?
Ja. Ja, deswegen habe ich auch Theologie studiert, promoviert über das Sterben in der Theologie und mache jetzt diesen Podcast und so. Ich frage dann immer andere Leute und hoffe, die geben mir eine gute Antwort.
Darauf kann ich Ihnen ganz sicher keine Antwort geben, aber ich wundere mich ein bisschen, weil ich denke, es ist doch eine Frage, die man sich vielleicht stellt, so zwischen 15, 20, 25 oder so. Irgendwann söhnst du dich schon damit aus, dass du sagst, du weißt es einfach nicht. Oder?
Ja, die Menschen sind unterschiedlich. Nein, also ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt ständig drüber nachdenke, aber es ist etwas, was mich sozusagen nicht loslässt, auch wenn ich natürlich nicht denke, dass ich darauf eine Antwort finde. Aber das Nachdenken darüber und das Suchen nach vor allem dann jetzt nicht Antworten, sondern Umgangsarten anderer Menschen mit der gleichen Frage. Das ist das, was mich beschäftigt. Also wie sagen, Lebenswege sind ja, ob man das jetzt verbalisiert oder nicht, in einer gewissen Weise Umgangsarten mit dem Leben in diesem Rätsel. Ja?
Aber dieses Rätsel, diese Frage stelle ich mir gar nicht. Also nicht mehr. Vielleicht bin ich dumm?
Es ist jetzt natürlich eine Frage, die ich jetzt schwer beantworte. Ich würde sagen, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es geht nicht um dumm oder
nicht dumm. Doch, wahrscheinlich schon ein bisschen, weil man sich, also um ein Rätsel zu erkennen, muss man schon ein bisschen, also das muss einem gewissermaßen bewusst sein. Und das finde ich jetzt spannend, dass es aufgekommen ist, dass Sie sagen, dass diese Frage, warum bin ich hier, Sie nach wie vor beschäftigt. Denn irgendwie dachte ich, dass es was ist, das sich entweder sehr leicht beantworten lässt aus dem Glauben heraus oder so, dass man sagt, es ist so, wir sind so in die Welt gestellt. Oder dass man es als Zufall abtun kann und einfach sagen kann, es ist der Zufall der Evolution, wir sind eben da und so. Also aber da ich das nicht ergründen werde können, beschäftige ich mich dann damit nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich nicht Philosophie studiert, weil ich mir denke, dann wäre ich gar nicht drauf gekommen. Eine Frage, die ich definitiv nicht lösen kann, darüber denke ich dann gar nicht weiter nach.
Man könnte es ja auch nochmal, es gibt ja in der so Philosophie oder Theologie da einfach auch im Umgangssprache die Differenzierung zwischen Rätsel und Geheimnis. Ja, das ist was Verwandtes, aber doch was anderes. Und Rätsel erwartet man, dass man es lösen kann, also sagen wir so ein Kreuzworträtsel, und ein Geheimnis ist etwas, was auch bestehen bleiben kann. Ne? Etwas, was einfach sozusagen das wie die Mysterienkulte früher sozusagen, also man lebt in einem Geheimnis. Und vielleicht ist es dann, mir geht es eher wie, das ist wie ein Geheimnis, was mich interessiert, von dem ich jetzt nicht denke, dass ich es lösen werde, aber was eben mich auch nicht kalt lässt. Ja.
Okay, ja, dann damit kann ich vielleicht mehr anfangen, weil ich denke, in einem Geheimnis zu leben ist ja auch das Spannende.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich hatte vorgestern, war auf einer Einladung und da war ein Kollege von mir, auch Schriftsteller, der so ein bisschen, vielleicht ein bisschen älter ist als ich, nicht sehr viel, der sagte, und das hat mich ziemlich beschäftigt, der sagte, ja, also letztlich ist das Leben doch dann mäßig interessant. Und wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du es nochmal leben wollen, dann würde ich eher sagen, nein, meinte er. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, weil ich dachte, so nehme ich das nicht wahr. Also auch mein Leben jetzt, mit 60, ich weiß nicht, wie das mit 70 sein wird, ich habe einen Onkel, der jetzt schon Mitte 80 ist, das ist ein rollender Stein, der lebt immer noch in seinem Wohnmobil, fährt bildhauend durch ganz Europa, gibt hier Bildhauerkurse, macht dort was, lebt im Prinzip in seinem Auto und das finde ich irgendwie faszinierend. Ich glaube, er ist so unterwegs, weil der Tod wird ihn nicht finden. Er ist einfach immer so lange unterwegs, das wird nicht...
Kommt nicht hinterher.
Geht immer weiter, ja. Aber das ist schon ein bisschen, natürlich, das ist auch sehr verlockend, sich das anzusehen, wenn man sich denkt, der ist 22, 23 Jahre älter als du mit 60 Jahren und ist immer noch von außen bewegt und von innen bewegt. Also indem, dass er sagt, ich bin noch lange nicht fertig, es geht noch weiter. Und der wiederum, glaube ich, aber ist eher so einer, der den Gedanken an den Tod negiert, der sich gar nicht damit auseinandersetzt. Vielleicht, weil er ihn nicht wecken will oder so.
Ja, das kann gut sein. Also ich denke jetzt noch über das nach, was Ihr Kollege gesagt hat. Da würde mir sozusagen, gibt es eine Sache, die mir sofort das verunmöglichen würde, das zu sagen. Und das hat auch ein bisschen was, jetzt komme ich wieder zurück auf Ihr Buch, damit zu tun, warum ich zwischendurch so ein bisschen wirklich weinen musste in Ihrem Buch, und zwar sind das unsere Kinder. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, also allein dieses Gefühl, Kinder zu haben, wir haben drei Kinder, und die zu erleben und auch dieses starke Gefühl, der Liebe, was ich zu sie habe, würde mir es unmöglich machen zu sagen, würde diesen Leben nicht nochmal leben wollen, weil dann hätte ich das ja nicht. Und ich dachte nämlich, in Ihrem Buch geht es dann nämlich um diesen Anton, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, und der hat auch eine Tochter, Emma, und ich würde sagen, es ist eigentlich eine interessante und gute Vater-Tochter-Beziehung, aber es ist eben die Tochter ist schon erwachsen und es gibt viele Brüche und es gibt eben auch immer wieder das Nachdenken über einen Moment der Entfremdung, wenn die Tochter so in die Pubertät kommt. Und unsere Tochter ist noch kleiner, nenne ich ihn nur Pubertät, und dann dachte ich, musste ich tatsächlich so selbstbezüglich ist der Mensch, bin ich immer an unsere Tochter denken und hab dann so, das steht mir noch bevor, und dann, das hat mich so ein bisschen traurig gemacht.
Aber das ist die Idee von Literatur. Das ist genau so, dass man sich sagt, wenn sie das sehen, dann ist es eine der Geschichten einer Tochter-Vater-Beziehung, eine der vielen möglichen Geschichten einer Tochter-Vater-Beziehung. Mir geht es übrigens genauso wie Ihnen. Also ich habe über diesen Satz nachgedacht, den mein Kollege da gesagt hat, und dachte mir, nein. Unter anderem aus diesen Gründen eben, weil ich auch Kinder habe und denke, nein, auf gar keinen Fall würde ich das verpassen wollen. Ich habe schon, das heißt nicht, dass es für alle so ist, aber für mich ist es schon so, dass ich denke, ein Leben ohne Kinder wäre für mich weniger gewesen. Das muss nicht für alle so sein, ganz sicher nicht. Das ist für jeden anders und jeder findet auch woanders Erfüllung oder kann Erfüllung finden. Für mich aber ist das auch ein wesentlicher Punkt, weswegen ich auch diesen Satz nicht sagen könnte. Ich würde das Leben auch mit all diesen Problemen, die Kinder natürlich auch mit sich bringen und mit diesen Brüchen auch nicht missen wollen.
Mir ist es auch, es müssen ja auch gar nicht Kinder sein. Ich dachte auch vor allem so, also Menschen, die man geliebt hat oder die man liebt. Ja? Wenn die sowas hören, man hat ja sozusagen eine Liebesbeziehung oder was auch immer, es muss ja keine erotische, sondern es kann auch eine platonische sein mit jemandem. Und dann denkt man sich im Nachhinein, ja, aber eigentlich das Leben ist so interessant. Hätte ich es mal gelassen, stelle ich mir vor, wenn jemand das hört, der mit der Person, die das sagt, sehr viel verbindet, das ist dann irgendwie auch verletzend, weil man denkt, ja. Da bin ich ja gar nicht so wichtig gewesen, wenn du denkst, hätte man sich auch sparen können.
Ja, deswegen, also es ist ein Satz, der mich auf jeden Fall verfolgt hat. Und eben auch deshalb, weil er in gewisser Hinsicht so radikal ist, ja, weil er das auch das eigene Leben ein bisschen abwertet. In dieser Richtung, dass man sagt, so toll war es gar nicht. Das finde ich jetzt nicht. Ich finde, also so insgesamt hat sich schon gelohnt.
Eine Sache, über die ich immer wieder stoße, ein Gedanke, auch in Bezug auf diesen Podcast, ist, dass ja Dinge, vor allem Leben in dem Fall des Podcasts, das endet, nicht dadurch jetzt eben an Wert verliert, wenn man sagt, sozusagen, also es ist, wenn das Leben mal geendet hat, hätte man es nochmal leben sollen, naja, so interessant war es nicht, sondern also sozusagen auch vergangene Dinge, die, wo auch immer dieser Wert bleibt, aber die haben ja Wert gehabt und der verschwindet nicht,
klar, das ist ja sozusagen die Essenz des Schreibens. Du schreibst ja auf oder du erzählst ja von Dingen, die in irgendeiner Form erlebt oder miterlebt wurden. Also die ganze Literatur besteht daraus. Also insofern könnte ich das eh nie sagen, denn das Leben liefert ja all diese Geschichten, die ich da geschrieben habe. Und manche von denen sind vielleicht ungelebte Nebenwege, aber sie haben doch sehr wesentlich mit dem, was ich erlebt habe, zu tun. Und deshalb, deshalb wäre mir das auch viel zu wertvoll. Aber wie gesagt, dass jemand das sagen kann, das hat mich bewegt.
Sie haben es vorhin schon einmal angesprochen, und dass ein Bruder von Ihnen vor allem, der sehr nah Ihnen, also sagen altersmäßig war, es gibt immer 2 Tage, habe ich gesehen, im Jahr, an dem Sie immer gleich alt waren und jetzt noch wären, wenn er noch am Leben wäre, dass der vor über 30 Jahren jetzt schon gestorben ist. Also es ist, jetzt ist die Zeit, in der er gelebt hat, kürzer als die Zeit, in der er schon jetzt tot ist. Vielleicht fällt einem sowas auf, könnte ich mir vorstellen, wenn man über den toten Bruder nachdenkt. Aber ich habe auch im Internet gesehen, dass Sie in Erinnerung an ihn immer wieder mal was gepostet haben auf Social Media, wenn dann dieser, ich glaube, sein Geburtstag kam, ja, sein Todestag. Wollte ich Sie fragen, welche Rolle der tote Bruder denn noch in Ihrem Leben spielt? Also an welchen Situationen denken Sie an ihn und was für eine Rolle spielt er noch?
Ja, irgendwie ist es so, dass auf bestimmte Weise sein, nein, ich muss anders anfangen. Ich war ziemlich krank, so als ich 18, 20 war. Und das verändert schon mal deinen Blick ein bisschen auf das Leben, auf das, was du darauf, ja, das nimmt dir einmal diese Sicherheit, diese kindliche und jugendliche Sicherheit der Unsterblichkeit, die du als Junge ja hast, so als Mädchen auch wahrscheinlich in dem Alter mit 15, 16, 17. Man ist jung und man fühlt sich in mancher Hinsicht unsterblich. Und diese Gewissheit wird einem dann erstmal weggenommen. Das ist das eine. Und dann war das aber so, dass der Tod meines Bruders, der hatte Magenkrebs und es ging dann sehr schnell, also es wurde diagnostiziert und ein halbes Jahr später war er schon tot. Das hat für mein Leben wiederum bedeutet, dass es alle Dinge in Relation gesetzt hat. Und die Dinge, von denen ich dachte, die seien schlimm oder ja, irgendwie, ja, von, also einfach Dinge, von denen, vor denen man vielleicht Angst hat oder so, viel, was im Beruf ist oder sonst Sachen, die wichtig erscheinen, dann hat das alles so in Relation gesetzt und mir klar gemacht, das und das und das, das ist alles nicht so wichtig. Das sind alles Dinge, die kommen und gehen. Es gibt nur wirklich sehr wenige ganz wichtige Dinge im Leben. Dazu gehört der Tod sicher, dazu gehört aber auch die Liebe. Und damit natürlich auch die Kinder und so weiter. Und das ist insofern, ich fühle schon lange keinen Schmerz mehr, wenn ich daran denke. Es ist mehr wie es ist eine Narbe, die da ist. Ja, also das geht nie weg. Die Wunde schließt sich irgendwann, aber die Narbe geht nicht weg. Und manchmal ist es auch einfach so ein Bedauern, dass er manche Dinge nicht miterlebt hat, dass er seine Neffen und Nichten nicht dann aufwachsen sehen oder, aber auf der anderen Seite, es ist eben auch so. Ich habe dann oft darüber nachgedacht, wie meine Eltern, wie das für die Eltern war, dass mein Bruder damals gestorben ist. Und es ist ja wirklich was Furchtbares, wenn ein Kind stirbt. Mein jüngster Sohn war vor 6 Jahren eben dann auch noch, wie das halt manchmal so ist, ja, sehr plötzlich auch außergewöhnlich und lebensbedrohlich erkrankt. Und in diesen Momenten, wenn du fürchtest, dein Kind zu verlieren, das ist dann auch nochmal so eine grundlegend wesentliche Erfahrung, die auch nochmal alles in Relation setzt. Noch einmal. Und noch einmal sagt, das und das und das ist alles nicht so wichtig. Es gibt nur diese ganz wenigen Dinge im Leben. Das heißt, Sie haben ganz am Anfang gefragt, warum ich oft an den Tod denke, weil er omnipräsent ist. Und weil es eben auch in unserer Gesellschaft, die so hochtechnisiert und so viel medizinische Möglichkeiten hat und was weiß ich alles, trotzdem sein kann, dass von jetzt auf nachher, innerhalb weniger Tage, alles komplett anders ist. Und diese Erfahrung mit dem Tod von Familienangehörigen und vielleicht auch von einem drohenden Tod oder so, das bedeutet einfach, dass man sich dann auch entscheiden muss, das Leben noch einmal ganz anders wahrzunehmen. Und sich auch ein bisschen von dieser Angst frei zu machen vor dem eigenen Tod, weil man eben sagen kann, jetzt gerade ist es gut.
Haben Sie denn mit Ihren Eltern mal darüber gesprochen? Haben Sie die gefragt, wie Sie damit umgegangen sind?
Schon auch. Und meine Eltern haben dann natürlich auch gesagt, es war sehr pragmatisch auch, dass sie in mancher Hinsicht gesagt haben, er war ja nicht unser einziges Kind. Wir sind 7 Kinder gewesen und das hilft einfach. Es hilft, dass noch Kinder da sind, für die du sorgen musst, andere, die schon älter sind. Und ich hab an Paul Gerhardt gedacht, der, glaube ich, 4 seiner Kinder begraben hat.
Der große evangelische Liederdichter, für alle, die es nicht so genau wissen, aber ja. Nur kurz als Hintergrund, ja.
Ja, also das sind ja auch, und dann muss man mal überlegen, das ist jetzt bloß so, weil ich eben kürzlich, er hatte ja kürzlich Todestag und so, und da hat man sehr viel über ihn gelesen und gehört. Und er hat ein paar der schönsten und frohesten Lieder geschrieben, die es gibt. Ja? Und das nicht vorher, sondern auch nachher noch. Und das ist beeindruckend. Aber eben auch diese Erfahrung, dass du sagst, wenn der Tod nahe ist, dann wird auch das Leben um vieles kräftiger und farbiger.
Und Paul Gerhardt war ja, soweit wir wissen, ein frommer Mensch. Ja. Ihr Vater war evangelischer Pfarrer. Glauben Sie, es hat was damit zu tun gehabt, dass er damit offenbar in einem gewissen Sinne auch pragmatisch umgehen konnte? Weil man kann sich natürlich nicht nur sagen, man hat viele Kinder, sondern man kann sich ja auch sagen, ja, Gott hat mich in diese Welt gestellt. Gott hat in einer gewissen Weise eine Idee für diese Welt. Und ich gebe bestimmte Schicksalsschläge auch wieder sozusagen zurück in Gottes Hand.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also mein Vater hat große Glaubenskrisen gehabt. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er nicht gläubig. Das hat sich dann zwar wieder geändert, aber es gab in seinem Leben eine lange Phase, bestimmt 15 Jahre, in denen er auch damit gehadert hat, Pfarrer zu sein, weil er gesagt hat, ich bin ja gar nicht mehr in dem Sinne gläubig, wie ich Pfarrer geworden bin. Im Nachhinein später hat er das anders gesehen. Also hat er auch, da war das dann tatsächlich so, wie Sie sagen können, dass er gesagt hat, doch, es ist, lag in Gottes Hand, aber zu dem Zeitpunkt war das sicher nicht so. Mhm. Es war schwer zu sagen. Er hat dann in anderen Welterklärungen Trost gesucht oft. Für meine Mutter war das ein bisschen leichter. Die war so gläubig, dass es für sie letztlich auch etwas war, womit sie dann gut klarkam. Also das hat ihr sicher geholfen. Aber den Schmerz nimmt es dir wahrscheinlich nicht.
Wie ist es denn mit Ihnen? Können Sie mit solchen christlichen Vorstellungen wie, weiß ich nicht, Auferstehung der Toten oder wieder mal sozusagen zusammensitzen an der himmlischen Tafel, auch wenn das Metaphern sind, ja, können Sie mit sowas was anfangen?
Fragen Sie mich, ist es die Gretchenfrage gerade?
Ich habe jetzt wirklich nur danach gewartet. Ich kann Sie auch noch fragen, glauben Sie an Gott, wenn Sie wollen, aber ich meinte es jetzt
Frage
eher so.
Diese Frage kann ich nie ordentlich beantworten, weil ich weiche dem immer aus, weil ich sagen würde, ich würde jetzt dann modisch hübsch sagen, ich bin Agnostiker. Ich bin sehr gläubig aufgewachsen, sehr, also christlich. Mein Vater war jetzt nicht so, ich habe es ja schon gesagt, er ist jetzt nicht der Pfarrer gewesen, der seine Kinder jeden Sonntag in die Kirche gescheucht hat. Aber es war einfach ein sehr gläubiges christliches Umfeld. Und damit bin ich groß geworden, damit bin ich auch erwachsen geworden. Und ich muss aber schon sagen, dass es für mich, und da kommen wir nochmal zurück zu dem, der Zeitpunkt meines, als mein Bruder gestorben ist, eben, das war vielleicht so ein Knacks in dem Ganzen. Und dann habe ich mich mit Sicherheit vom Glauben entfernt. Immer weiter. Aber Sie kriegen das Pfarrerskind nicht aus einem raus. Das heißt, wenn ich in eine Kirche gehe, fühle ich mich zu Hause.
Ich würde mich jetzt auch interessieren, was sozusagen das bedeutet, hat sie vom Glauben entfernt, beziehungsweise was bedeutet das eigentlich zu glauben? Weil also ich glaube, dass die wenigsten Menschen heutzutage, auch wenn sie Pfarrer sind, die so eine Art naiven Kinderglauben als erwachsene Menschen haben, dass sie denken, so, da gibt es jetzt so einen Gott. Oder? Genau. Aber dann, wenn es gar nicht das ist, sondern wenn es eher so was viel, sagen wir mal, fluideres ist, viel unbestimmteres, dann ist es ja auch nicht so weit weg von dem Agnostischen, was sie meinen, sondern ist es eigentlich nur, man gibt dem halt trotzdem den Namen, weil man aus der Tradition kommt oder
aber
so.
Aber ich bin hin und her gerissen. Ja. Es ist wirklich so, dass es gibt Tage, an denen ich denke, wir sind ein Produkt des Zufalls, der Evolution. Dann wieder, denn mein Bruder war Physiker zum Beispiel und ich habe mich immer für Physik interessiert, dann denkst du so an die Geisterteilchen und denkst dir, okay, irgendwas. Also diese Teilchen, die sich, die spaltest du, die sich voneinander fortbewegen, aber wenn du das eine beeinflusst, dann beeinflusst du das andere, das 10 Millionen Kilometer entfernt ist, genauso. Ja? Und man weiß nicht, wie das geschieht. Ja? Vielleicht gibt es jetzt eine Erklärung dafür. Sind es die Higgins? Ich weiß nicht, Higgins, Geisterteilchen heißen sie auf jeden Fall. Und und wenn man dann so ein bisschen in die Quantenphysik eintaucht, dann denkt man sich, in der ultimativen Wissenschaft findest du dann schon wieder die größten, und jetzt kommen wir zu den Geheimnissen, die Sie erwähnt hatten, die größten Geheimnisse, die sich schwer erklären lassen, ohne den auch tröstenden Gedanken eines, es ist ja egal, wenn ich das jetzt Urenergie nenne oder was auch immer. Ja. Was ich nicht denke, ist, dass meine persönlichen, sehr menschlichen, sehr persönlichen und sehr engen Gebete eine direkte Antwort erzeugen.
Aber es gibt sie offenbar, solche
Gebete. Ja, manchmal schon.
Ja, also man betet auch, also könnte ich aus meiner Gebetspraxis in Anführungsstrichen sagen, so häufig ist es jetzt auch nicht, aber dass es jetzt nicht darum geht unbedingt, dass da jetzt jemand ist, von dem ich denke, dass er es hört, sondern es ist einfach ein sich wenden an, was auch immer, sich öffnen in Richtung was auch immer.
Ja, aber dann, mein Vater hätte dann wieder gesagt, ja, aber das ist ja so ungenau, das ist ja so. Und wir sind ja Christen gewiss. Aber das könnte ich, oder das müsste ich wahrscheinlich auch sagen, dass ich kein Christ mehr bin im Ursinn des Wortes. Ja? Nicht, weil ich die christliche Lehre nicht richtig fände. Jetzt sehen Sie, jetzt sind wir schon tief in der Theologie.
Ja, aber das interessiert mich natürlich. Jetzt muss ich leider nachfragen, wenn Sie sagen, im Ursinn des Wortes, was meinen Sie denn
damit? Ursinn des Wortes ist die Auferstehung Christi, ja, auf der unser gesamter Glaube beruht. Ob das so ist oder nicht, das wäre zum Beispiel für mich gar nicht, ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist, was bedeutet das für uns als Menschen heute? Und es ist ja, damit sind wir bei Ihrem Thema, es ist ja die ultimative Überwindung des Todes. Das heißt, der Tod ist nicht mehr der Tod, das Ende aller Dinge, sondern er ist eine Schwelle, eine Tür. Und das denke ich nicht mehr. Ich glaube, dass, wie auch immer, es ist ja auch ein netter Gedanke, irgendwann mal Teil eines Sterns zu sein oder so. Aber ich glaube, dass dann tatsächlich meine Existenz endet in dem Augenblick und dann weiß ich davon nichts mehr. Aber ich war kürzlich erst auf einer Beerdigung und denke mir, es ist ja manchmal auch schön für die Hinterbliebenen. Kann auch gut sein.
Wenn es endet.
Ja,
schon. Absolut.
Auch.
Ja, auf jeden Fall. Es kann auch für einen selbst, je nachdem, wie sich das Leben eben dann ergeben hat, glaube ich, eine tröstliche Vorstellung sein, dass es einfach endet. Ja, weil nicht alles ja gut ist und man auch, das ist ja eigentlich der sozusagen einer der Grundgedanken auch, müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, aber das heideggerschen Denken von dem Sein zum Tod, dass sich etwas vollendet. Ja. Also mit dem Tod vollendet es. Mhm. Also dann ist es auch einfach rund.
Ja.
Ja. Ob es dann jetzt tolles rund ist und schön, das weiß man nicht. Aber es ist einfach, es ist auch beendet. Und dann
ja, schon. Und auch, es ist ja, also ein bisschen was Tröstliches liegt schon darin, dass man sagt, es betrifft alle und alles. Also das Ende der Dinge, und es ist ja dann auf der anderen Seite auch wieder in fast allen Fällen ein Anfang. Und das bringt uns vielleicht wieder zurück zu den Kindern, dass wir eben auch denken, ja, auch das vielleicht so ein bisschen klischeehafter Gedanke, aber es ist ja wirklich wahr. Wir leben ja weiter in unseren Kindern. Und manchmal auch in Freunden und tatsächlich so ein bisschen in der Erinnerung, das verblasst irgendwann auch, aber das ist auch gut so, das macht nichts.
Ja. Ich überlege gerade, ob das jetzt tröstlich und hoffnungsvoll genug war für ein Schlusswort, aber ich glaube eigentlich schon, weil wir ja dann eben doch sozusagen das Tiefe und gleichzeitig auch ja, Gute in dieser Tiefe in dem Thema berührt haben. Also ich glaube, man kann schon es da stehen lassen.
Ich glaube auch, es liegt ja eigentlich auch etwas Großes darin, dass wir Menschen uns des Todes bewusst sind und dass wir aus dem heraus, aus dem Bewusstsein der Endlichkeit heraus, ja nochmal vielleicht anders schöpfen. Das ist schon, und das bewegt einen ja auch als Schriftsteller, dass man sich sagt, das ist dann wahrscheinlich etwas, was mich vielleicht nicht sehr lang, aber doch ein paar Jahre lang überleben wird, was dann noch ein bisschen bei den Kindern, bei den Kindeskindern sein wird. Und das kann so nur entstehen im Gedanken daran, dass wir endlich sind.
Vielen Dank, Herr Ahrens, für das Gespräch.
Sehr gerne, es war tatsächlich ein Vergnügen.
Und ich empfehle allen nochmal das neue Buch von Ewald Ahrens, was zu einem Zeitpunkt, wenn Sie den Podcast hören, auch schon erschienen sein wird. 5678 bei Dumont erschienen. Nicht gerade geheimnisvoll, aber doch rätselhaft. Und es geht ums Älterwerden. Kann ich sehr empfehlen.
Vielen Dank.
Das war über das Ende Folge 65. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bewerten Sie den Podcast bitte. Am besten 5 Sterne geben auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Und schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen, an podcast@chrismon.de. Und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.